Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch für die Osterwoche begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich. Und ich sage Gemeinde, obwohl es eigentlich Gemeinden sind. Denn wir feiern diesen Gottesdienst ja als drei Gemeinden, als die Erlöserkirchengemeinde, als die Johanneskirchengemeinde und als Versöhnungskirchengemeinde. Und so begrüße ich denn auch die zuständigen Pastores für die anderen beiden Gemeinden, Gottfried Erdfrath und Tom Mindemann. Wir drei haben diesen Gottesdienst vorbereitet. Außerdem begrüße ich noch den Posaunenchor, dessen Leiter in der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde wohnt. Ich freue mich, dass ihr diesen Gottesdienst begleitet. Und dann kommen wir wieder zurück, ganz dicht in die Innenstadt. Ich begrüße natürlich auch unseren Kantor, Kirchmusikdirektor Hans-Peter Springer, an der Orgel. Ich hoffe, jetzt habe ich niemanden vergessen und wir können gemeinsam den 118. Psalm beten. Ich lese die ausgerückten und Sie bitte die eingerückten Verse auf dem Liedblatt. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich.
Der Herr ist meine Macht und mein Sein, du bist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erlöst. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr sieht mich nicht schwer, aber er gibt mich den Tod nicht aus.
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Wort des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhöht hast und hast mir geholfen. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Thank you.
Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Lasst uns beten. Ostern, Aufstand des Lebens gegen den Tod. Doch noch ist unser Leben von der Vergänglichkeit gezeichnet. Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Doch noch sind wir und unsere Welt im Leiden verstrickt. Ostern, Aufstand der Hoffnung gegen alle Resignation und Niedergeschlagenheit. Doch noch fehlt uns allzu oft der Glaube, dass wir neues Leben finden. Darum bitten wir dich, ewiger Gott, bitten wir dich, Auferstandene, geh du mit uns. Verleih uns die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir Ostern erleben und erfahren und die Freude und das Leben und den Glauben weitergeben an die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns dazu, Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Lass uns beten. Jesus, Sohn Gottes, du bist auferstanden von den Toten und willst mit uns unterwegs sein auf den Straßen des Lebens. Hilf, dass wir dich erkennen als unseren Begleiter, der uns Kraft schenkt, alle Beschwerlichkeit des Weges zu meistern. Lass uns die Hoffnung nicht verlieren, dass du unser Leben zum Ziel führst. Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Zur Schriftlesung bitte ich Sie, sich zu erheben.
Das Lukas-Evangelium berichtet uns im 24. Kapitel von zwei Männern, die unterwegs eine ganz unerwartete Osterbegegnung machen. Wir lesen die Verse 13 bis 35 nach der Übersetzung Hoffnung für alle.
Am Ostertag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. »Worüber unterhaltet ihr euch?«, fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, »Ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat.« »Was ist denn geschehen?«, wollte Jesus wissen. »Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth?«, antworteten die Jünger. »Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk kannte das an seinen Worten und Taten. Aber unsere Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor 3 Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht dies alles erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten.
Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn, doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde Jesu zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Simon Petrus hat ihn gesehen. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
So lasst uns nun gemeinsam mit der Christenheit der Welt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Nehmen Sie bitte wieder Platz. Und wenn Sie unter der Nummer 108 in den Freitönen, das sind die Liederhefte, vergeblich das Lied Vorbei sind die Tränen suchen, dann schlagen Sie bitte die 191 auf. Da steht's nämlich, 191. Thank you.
Wir haben die Geschichte der Emmaus-Jünger gehört. Der Predigttext, mit dem wir uns beschäftigt haben, kommt gleich danach. Als die Jünger also beisammen waren und noch davon sprachen, aufgeregt vermutlich, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Sie aber erschraken sich und fürchteten sich, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und was kommen für Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin es selbst. Fasst mich an. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie brachten ein Stück gebratenen Fisches. Und er nahm und aß vor ihnen. Und er sprach zu ihnen: Dies ist, was ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was von mir geschrieben steht, muss erfüllt werden. Alles, was geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden.
Ostern ist unglaublich. Gleich am Anfang. Wir haben es jetzt zweimal gehört. Zweimal glauben die Leute, die mit Jesus zu tun hatten, nicht, was da passiert ist, was sie hören und sehen. Und es sind nicht die einzigen. Vorher, wenn wir jetzt bei Lukas im Evangelium bleiben, aus dem sowohl die Lesung als auch der Predigtext kommt, die Frauen vom Grab laufen weg mit Furcht und Zittern. Auch die haben es nicht geglaubt. Und die Emmaus-Jünger haben es nicht geglaubt und haben dem Fremden dann gesagt: Ja, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier los ist? Und auch jetzt wieder, keiner glaubt's. Das ist in den anderen Evangelien nicht anders. Die Maria am Grab, die Jesus für den Gärtner hält. Der Thomas, der erst seine Finger in die Wundmale Jesu legen will, um zu glauben. Da sind die Jünger hier und vielleicht auch der eine oder andere von uns nicht allein. Ostern ist unglaublich. Und das Spannende ist, hier in der Geschichte halten sie Jesus für einen Geist. Darum fängt er an zu essen. Darum erbittet er sich was. Jetzt stellen Sie sich das mal in der heutigen Zeit vor. Was wird die Bild-Zeitung titeln? Ein Gespenst geht um in Jerusalem. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall eine heiße Schlagzeile.
Irgendwie hat das ja was Tröstendes und was Witziges zugleich. Die Jünger glauben Jesus nicht, dass er ist und dass er da ist und dass er echt ist. Und zum Beweis ist er etwas, um zu zeigen, dass er jemand ist. Kennt ihr eigentlich den Witz mit dem Skelett in der Bar? Kommt ein Skelett in die Bar und bestellt ein Bier und einen Lappen.
Ja, das sind schon eine Menge Gefühlsschwankungen, denen die Jünger da ausgesetzt sind. Das kann man vielleicht nachempfinden, wenn man so die ganze Karwoche durchgegangen ist und man kommt jetzt beim Ostersonntag an. Man ist noch nicht richtig da. Die Frauen kommen vom Grab in der Geschichte. Die Jünger, die glauben denen ja absolut nicht. Da steht ja ziemlich krass Geschwätz. Ja, ja, was ihr so redet, ne? Ihr Frauen, sagen die Jünger. Da musste ihnen Jesus ja wohl wie in ein Gespenst erscheinen. Aber zwischendurch ist schon was da. Da sagen sie doch zu den Emmaus-Jüngern, der Herr, der ist wirklich auferstanden. Petrus hat ihn gesehen.
Ja. Aber komischerweise geht es danach genauso weiter, wie du es anfangs erzählt hast. Erschrecken, Furcht, Unglaube. Also entweder haben die es immer noch nicht begriffen, können sie vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, könnt ihr das? Können sie das wirklich begreifen, was da Ostern passiert ist? Oder sie wollen es nicht wahrhaben, was da passiert ist.
Aber ich denke, da muss noch mehr gewesen sein als Furcht, Unverständnis und so, denn sonst wäre ja die Geschichte an der Stelle eigentlich zu Ende, dann würde keiner mehr drüber reden. Ich stelle mir das allerdings so ein bisschen vor, wie dieses Motto, wie bringe ich meine Sprachlosigkeit beredt zum Ausdruck? Wie kann ich das sagen, für das mir die Worte fehlen? Und je mehr ich es nicht verstehe und in Worte fasse, desto mehr wird darüber erzählt. Und das sieht man so ein bisschen, die Evangelien werden bei Ostern immer länger. Da wird immer mehr erzählt, um das auszudrücken, ja, was man gar nicht in Worte fassen kann. Wenn man das mal vergleicht, was wir jetzt heute gehört und gelesen haben mit dem, sagen wir mal, etwas rustikalen Abschluss beim Markus-Evangelium.
Ja, erzählen konnte der Lukas ja immer schon, wenn man so an die Weihnachtsgeschichte denkt. Trotzdem finde ich eigentlich, dass hier kein Wort zu viel steht. Das hat für mich dieser Text etwas von einer ganz hohen Komposition. Ist euch aufgefallen, was für ein Gewicht auf einmal auf dem Sehen liegt in diesem Text, so ganz im Gegensatz zum Johannesevangelium, wo das Sehen ja so ein bisschen in die Ecke gestellt wird. Jesus will es ihnen ganz genau zeigen. Er fordert sie geradezu zum Hingucken auf. Und dieses Sehen hat interessanterweise vom Wort her mit Theorie zu tun.
Jesus ist wieder da, isst, vielleicht trinkt er auch, mit seinen Jüngern als Beweis, ich lebe wirklich. Ehrlich gesagt, mir macht das eher Schwierigkeiten, als dass es mir zum Glauben hilft. Doch hier wird doch nicht gesagt, Jesus ist wieder ganz der Alte. Also, vor drei Tagen ist er gekreuzigt, Strich drunter, jetzt ist er wieder da, fertig. Das ist doch nicht Ostern. Ostern heißt doch nicht nur, dass einer lebendig wird, der tot war. Das ist zu wenig. Zu wenig vielleicht auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo Untote und Zombies und ähnliche mehr durch die Fernsehkanäle geistern. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch Ostern, das kann doch Auferstehung nicht meinen. Ich glaube, da braucht's mehr.
Ja, Jürgen, meine Schwierigkeit liegt auch noch an einer anderen Stelle. Hier ist ja von dem Geist die Rede. Und Jesus sagt, nee, das ist nicht richtig. Also das sind komische Gedanken, die ihr habt, von wegen Geist. Ja, und ein paar Zeilen später auf einmal, Heiliger Geist. Ja, wie denn jetzt? An was sollen denn die Jünger da eigentlich noch glauben? Woran kann man da festhalten? Was gilt eigentlich jetzt?
Ich glaube, das ist die berühmte Unterscheidung der Geister. Und ich denke, das macht doch einen Unterschied, ob man einen Geist sieht, Geister sieht, oder ob man den Geist spürt. Und ich denke, damals zwischen Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, da galten so ein bisschen andere Regeln. Weil das Problem, den Auferstandenen leibhaftig zu sehen und es dann doch nicht zu glauben, das ist ja gerade nicht unser Problem. Ich glaube, in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, dass die Jünger Jesus sehen konnten, das war sowas wie, ja, wie optische Stützräder des Glaubens. Mit Himmelfahrt wurden die wieder abgebaut. Und das ist genau die Situation, die wir haben, weswegen wir immer wieder mit unserem Glauben dann auch einfach mal auf die Nase fallen.
Schönes Bild eigentlich. Jetzt leben wir ja auch noch in den Zeiten von Fake News. Und da wirkt unsere Geschichte ja noch ein Stück problematischer. Wenn man das so vor Augen hält, was gerade im letzten Jahr für eine Flut an Unwirklichkeiten da über uns hereinkam, da kann ja ganz schnell einer hingehen und sagen, ja, da haben wir ja auch wieder ein Beispiel dafür. Wäre ja nicht weit hergeholt. Und was bleibt dann übrig?
Stimmt. Wobei das Problem mit den Fake News, das ist ja jetzt nicht ein, zwei Jahre alt. Und auch das Unverständnis oder zumindest das etwas Grübelhafte von Ostern ist auch nicht neu. An Fake News heran geht man am besten, indem man sie versucht zu überprüfen. Von einer dritten, neutralen Warte aus betrachtet, wegstreicht, was eben nicht belegbar ist und dann guckt, was übrig bleibt. Theologie hat das lange auch so gemacht. Als sie die historisch-kritische Exegese gewissermaßen auf die Spitze getrieben hat. Rechts und links alles abschneiden, was nicht original, was nicht möglichst alt ist, was nicht am besten Jesus selber gesagt hat. Ja, und dann war die Frage, was bleibt übrig?
Ich fühle mich oft so auf der Seite des Thomas stehen. Die Schwierigkeit für uns ist ja noch viel größer als für die Jünger. Wir haben gar keine direkte Anschau. Wir kriegen das ja nicht richtig zu packen. Wie soll man denn da zum Glauben kommen?
Der Bibeltext, da gibt er selber eine Antwort, die ich zugegebenermaßen auch wiederum etwas schwierig finde. Da heißt es an einer Stelle, dass Jesus seinen Jüngern das Verständnis eröffnete, dass sie dann die Schrift verstanden. Da bleibt also nicht viel von einer neutralen Warte aus, beobachten, bewerten, abwägen, vielleicht abschneiden und das Original herauskramen, sondern gewissermaßen, man muss glauben, damit man glauben kann.
Thank you.
Du hast gesagt, man muss glauben, dass man glauben kann. Ja, ihr Lieben, was ist denn Osterglaube? Was ist christlicher Glaube? Denn das ist doch wohl klar, dass christlicher Glaube Osterglaube ist. Was ist das überhaupt? Ist das so eine Art Besitz? Ich vergleiche das immer gern mit so einer Sammeltasse, die gab es früher. Die mit dem Goldrand aus der Frauenhilfe. Und die hat unsere Oma immer in den Schrank gestellt, und zwar in die Tür mit der Glasscheibe davor. Und war stolz auf diese Tasse mit dem Goldrand, die sie zu irgendeinem Jubiläum, zur Silberhochzeit oder ich weiß nicht was gekriegt hat. Ist Glaube das? Haben wir irgendwann mal einen Glauben bekommen und können den jetzt in den Schrank stellen und sagen, jawohl, das ist er? Oder ist Glaube, ist Osterglaube, wie ihn uns die Bibel überliefert, wie ihn Generationen vor uns geglaubt haben, etwas ganz anderes? Ich finde, Osterglauben kann man nicht haben wie einen Schatz, obwohl er ein Schatz ist. Aber Ostern und der Osterglaube will gelebt sein, nicht eingepackt. Gelebt sein nach dem Motto, der Tod ist tot. Osterglaube heißt für mich, über den Horizont hinauszuschauen. Wie in der kleinen Geschichte von dem Missionar in Papua-Neuguinea, der die Bibel versuchte zu übersetzen in die Sprache der Einheimischen und das für das Wort Hoffnung kein passendes Wort fand, kein Synonym. Eines Tages ist dann diesem Missionar eines seiner Kinder gestorben. Er hat es beerdigt und ein Papua-Junge, der dabei stand, sagte, ja, sag mal, warum weinst du jetzt nicht? Ja, sagte der Missionar, weißt du, ich glaube, dass mein Kind jetzt bei Gott ist. Dass es dort geborgen ist, dass wir uns irgendwann einmal wiedersehen werden. Und der kleine Papua-Junge ging ganz versonnen weg und sagt, ja, ich habe schon gehört, ihr Christen seid Menschen, die über den Horizont hinausschauen. Und ich glaube, genau das trifft es. Diese Hoffnung, dieser Glaube, der über den Horizont hinausschaut, über den Horizont dessen, was wir jetzt sehen und was uns oft so den Blick vernagelt, Terror, Angst, Not, über den Horizont hinausschauen, das ist, glaube ich, Osterglaube.
Über den Horizont hinausschauen, da muss ich irgendwie gerade spontan an die diversen Konfirmationen denken, die wir jetzt in diesen Wochen feiern werden. Ob die Konfis auch über den Horizont dieses Konfirmationstages hinausschauen, zumindest was die Kirche angeht. Zum Thema Glauben als Besitz dachte ich in diesem Zusammenhang auch weniger an die Sammeltassen, sondern an den Konfipass mit den Unterschriften, die man haben muss.
Oder Puzzleteilchen.
Sie glaubten nicht vor Freude, heißt es in der Bibel. Heute sagt man manchmal, das ist zu schön, um wahr zu sein. Sie glaubten nicht vor Freude, sie haben sich erst gefreut und dann geglaubt. Da war das Herz gewissermaßen schneller als der Kopf bei Freude. Bei Trauer ist es interessanterweise genau andersrum. Da ist dem Kopf schon lange klar, was im Herzen noch nicht angekommen ist. Sie glaubten nicht vor Freude.
Kann man vielleicht auch nicht. Kann man vielleicht auch nicht wirklich glauben, weil es so unglaublich toll ist, was da berichtet wird. Aber die Frage bleibt, wie setzen wir die dicke Summe dessen, was Ostern Gott für uns, für die Welt getan hat, um in die kleine Münze unseres Alltags, in die Cents und 10 Cents und was es da gibt. Der Tod ist tot. Wie lässt sich das leben? Oder lässt sich das überhaupt leben? Ich finde ja, das lässt sich leben zum Beispiel, indem ich mich einsetze für Benachteiligte, indem ich mich an die Seite derer stelle, die zu kurz kommen, indem ich eintrete für den oder die, die ganz offensichtlich gemobbt werden. Indem ich im Kleinen wie im Großen etwas deutlich mache von dem, was es heißt, der Tod ist tot. Oder sagen wir es mal besser positiv. Ostern heißt ja nicht nur der Tod ist tot, Ostern heißt Viva la Vita, es lebe das Leben.
Ostern will gelebt sein, Jürgen, das finde ich gut. Ostern will auch besprochen sein. Das ist ja ein schon gewagtes Experiment gewesen, dass wir uns jetzt zu dritt zusammentun, um Ostern zu bepredigen. Und als wir zum ersten Mal zusammensaßen, ich glaube, da waren mehr Fragezeichen im Raum als irgendwas anderes. Gar nicht so einfach. Und als es dann so weiterging, da kam immer mehr Idee dazu, wie könnte man es machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Endergebnis ist, aber irgendwie stehen wir jetzt hier ganz fröhlich zusammen. Und als wir uns gerade begrüßt haben, liebe Gemeinde, vorne an der Tür, da ging auch irgendwie das Herz auf. Und man braucht gar nicht viel zu sagen, einfach nur frohe Ostern, dann entsteht schon was. Der Osterglaube will besprochen sein. Und da ist mir dieser erste Vers so wichtig geworden. Als sie davon redeten, kam Jesus. Als sie davon redeten, kam Jesus. Und das können wir ja tatsächlich auch immer wieder tun. Und die Hoffnung haben, dann kommt er.
Reden ist das eine. Ich habe es ja eher mit dem Essen an der Stelle. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Jesus isst, um seinen Jüngern zu zeigen. Essen verbindet gewissermaßen den Kopf mit dem Bauch. Nicht nur denken in der Rübe, sondern durch den Mund in den Magen. Sich die Auferstehungshoffnung, sich den Auferstehungsglauben, durch den Bauch gehen lassen. Beim Abendmahl liegt ja genau da auch die Pointe drin, dass wir im Essen und Trinken uns immer wieder Jesus Gegenwart gewahr werden lassen. Und ich glaube, zu Ostern kann man das mal so sagen, zu einer guten Beerdigung gehört auch anschließend das Essen und Trinken und Reden, die Schnittchen und der Streuselkuchen.
Oder vielleicht sogar noch mehr. Nachher, gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst, ist Kirchcafé. Und da gibt's mehr als nur Schnittchen und Streuselkuchen und traurige Gesichter. Nein, da gibt's ganz viele fröhliche Gesichter, hoffe ich zumindest. Und lade sie jetzt und hier schon dazu ein. Denn auch Glauben geht, wie Tom sagt, durch den Magen.
Ich glaube, dass mit so einem Osterbrunch oder Osterfrühstück, das ist sogar kirchenjahresmäßig so vorgesehen. Die Fastenzeit ursprünglich, bevor es Handyfasten, Fernsehfasten, Plastikfasten und Klimafasten und sowas alles gab, hatte Fasten vor allem etwas mit Essen oder Nicht-Essen, Verzicht zu tun. Und dann kommt Ostern und Osterbrunch und nochmal wieder so richtig zu lange beim Brunch, beim Frühstück. Und ich finde auch, so die typischen Osternaschereien, die sind sogar noch ein bisschen symbolischer als zu Weihnachten. Das Osterlamm, ja, oder meinetwegen auch die Ostereier.
Ja, merkwürdig, die Auferweckung, Auferstehung scheint mit dem Essen doch viel zu tun zu haben. Wir kennen das ja schon aus der Geschichte von der Tochter des Jairus, wo er sagt, jetzt gebt ihr erstmal was zu essen. Was mich dann aber irgendwie doch auch noch besonders ermutigt, Tom, und du hast es ja eben schon gesagt, ist dieser Vers im Textabschnitt, eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie verstanden. Das klingt für mich wie eine große Verheißung, auch gerade für uns, wo wir doch noch nicht so viel verstehen. Das ist so wie früher vielleicht, als man mal endlich so eine schwierige Matheformel kapiert hat. Und auf der anderen Seite ist es noch viel mehr, eben eine Offenbarung. Das kann es geben, wenn man die Bibel versteht, sie ist ja kein Rätselbuch oder nur Geheimnis. Es gibt immer wieder die Erfahrung, dass sich der Text öffnet, in mir eine Wurzel schlägt, mich berührt. Und da muss ich doch kein großer Gläubiger sein. Ich werde einfach mit hineingenommen. Das Entscheidende entsteht ja eben nicht durch uns, sondern von Gott her. Wie in der Geschichte vom Sämann, der uns auch, wo es ja auch ums Verstehen geht, und der sät und sät, und auf einmal geht die Saat so richtig auf.
Ja, und dazu passt dann schon wieder eine Geschichte. Ein junger Mann betritt im Traum einen Laden. Hinter der Theke steht ein Engel. Hastig fragt der junge Mann den Engel: Was verkaufen Sie hier, mein Herr? Der Engel antwortet, wie Engel sind, freundlich: Alles, was Sie wollen. Ja dann, der junge Mann kriegt kaum Luft. Ja, dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Bedingungen für die Randgruppen der Gesellschaft, Beseitigung der Elendsmittel in Lateinamerika, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und. Als er endlich ausgeredet hat, sieht ihn der Engel lange an und sagt: Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine reifen Früchte, wir verkaufen hier nur die Samen. Und ich glaube, das ist Osterglaube. So unglaublich Ostern ist und bleiben wird. Gott hat die Samen des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung in unsere Herzen gelegt. Und wir können diese Samen ausstreuen an dem jeweiligen Platz, wo wir sind, in unserer Nähe, in der Ferne, damit sie dort Wurzeln treiben, wachsen und reifen. Und Ostern eben nicht nur 2 Tage im Kirchenjahr ist, sondern 365 Tage, wir aus der Gewissheit und dem Vertrauen leben: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen.
Thank you.
Abzukündigen ist heute nicht ganz viel. Die Kollekte, die wir am Ausgang von Ihnen erbitten, ist bestimmt für den Rechtshilfefonds des Kirchenkreises Iserlohn. Das heißt, besonders Flüchtende und von Abschiebung bedrohte Menschen zu unterstützen, die das Geld für einen eigenen Anwalt nicht haben, ist der Sinn dieses Fonds. Und darum bitten wir am Ausgang um Ihre Spende. Der Hans-Peter Springer steht schon in den Startlöchern.
Liebe Gemeinde, Ostern ist ein Freudenfest und wir unterstreichen das immer am Ostermontag mit einem Konzert, einem festlichen Konzert. Und heute gibt es da doppelte Freude, denn eigene Gewächse, die hier eigentlich sitzen würden, nämlich Manon Haider und Benedikt Lausberg, die würden hier eigentlich sonst auch sitzen, aber sie müssen sich schonen, denn sie spielen heute Nachmittag festliche Musik für zwei Trompeten und mir an der Orgel. Also eine große Freude, dass Gewächse hier aus unserem Kreis und von Stefan Bäumers, die Schüler, hier schon Solokonzerte spielen. 17 Uhr, oberste Stadtkirche. Und es gibt dort auch dann die Gelegenheit, Karten für Gaffnicht in den Himmel, das wir in einem Monat in der obersten Stadtkirche aufführen werden, zu erwerben. Ich habe sie hier leider vergessen. Ein Oratorium, ein Liedoratorium, das wir uraufgeführt haben im letzten Jahr in Hagen und das wir jetzt auch nach Iserlohn bringen. Aber zunächst mal heute 17 Uhr.
Hast du Karten im Kantorat? Ja. Das passt gut. Er hat Karten im Kantorat für Gaffnicht. Und wer gleich noch mit hochkommt zum Brunch, kann da gern mal klopfen, Hans-Peter, oder? Dann kommen sie heute noch ran. Wer weiß, ob es morgen noch welche gibt. Aber was es noch gibt, sind Grüße aus unserer Partnergemeinde. Jutta, bitte.
Liebe Gemeinde, in diesem Jahr feiern ja die Christen in aller Welt am gleichen Tag Ostern. Das kommt nur alle paar Jahre vor. Und so sind Grüße hin und her gegangen, nach Nowotscherkassk, aber auch hierher. Und ich würde Ihnen gerne das Grußwort vorlesen, das die Gemeinde von Pastor Romanenko uns geschrieben hat. In Christus geliebte Brüder und Schwestern in Iserlohn, herzlich grüßen wir euch zum strahlenden Fest der Auferstehung unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Der Herr ist auferstanden. Und auf einer sehr schönen Karte mit einem Sonnenaufgang stand der Vers: So wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Das heißt, das Bild Christi. Wir wünschen euch Gottes Segen für euer Leben und euren Dienst für Gottes Reich. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Geschwister aus Nowotscherkassk.
Danke. Vielen Dank. Ja, jetzt, ich habe es schon gesagt, Einladung gleich zum Brunch im Anschluss an diesem Gottesdienst im Lutherhaus. Wer mag, mag gern dazukommen. Und jetzt singen wir das schon mal ausprobierte Lied The Lord of the Dance. Dazu könnte man durchaus aufstehen. Außer Frau Weber, die kennt aus dem Sonnentrip auch Sitztanz. Aber alle anderen dürfen gern auch aufstehen.
So lasst uns nun miteinander und füreinander beten.
Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du bist in unserer Mitte. Du bist das Leben. Entreiß uns dem Tod.
Jesus Christus, du bist der Friede der Welt, der die Welt verwandelt. Wir bitten dich um Frieden für Syrien, für unsere koptischen Schwestern und Brüder, für alle Orte, an denen Gewalt herrscht, für jeden Ort, an dem sich der Tod seiner Macht sicher scheint. Du bist auferstanden, du bist das Leben. Entreiß uns dem Tod.
Jesus Christus, du besiegst die Angst. Wir bitten dich um Mut, damit die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden, damit die Streitenden sich versöhnen, damit unsere Kinder hoffnungsvoll leben. Du bist auferstanden, du bist das Leben, entreiß uns dem Tod.
Jesus Christus, du lädst uns zum Mahl. Wir bitten dich um Gerechtigkeit für die Hungernden im Jemen, im Sudan, an allen Orten, wo Hunger herrscht, für die Schwachen und Armen, für die Verfolgten und Alleingelassenen. Du bist auferstanden, du bist das Leben. Entreiß uns dem Tod.
Jesus Christus, du sprichst zu uns, du berufst uns. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, für deine weltweite Kirche, besonders für unsere Partnerinnen und Partner in den unterschiedlichsten Bezügen und heute aufgrund der Größe besonders an die Geschwister in Nowotscherkassk. Wir bitten dich für alle, die an diesen Ostertagen getauft werden und wurden, für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, für unsere Lieben. Du bist auferstanden, du bist das Leben. Entreiß uns dem Tod.
Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du bist in unserer Mitte. Heile unsere Kranken, berühre unsere Sterbenden, tröste unsere Trauernden. Bleibe bei uns, denn du bist das Leben, entreiß uns dem Tod. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei dir gnädig.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.